uns vor dem Gebet ein Wort lesen, einige Verse aus Psalm 119, zunächst von Vers 153 und dann von 169. Psalm 119 von 153. Sieh mein Elend an und errette mich, denn dein Gesetz vergesse ich nicht. Führe meine Sache und erlöse mich. Schenke mir neues Leben nach deiner Verheißung. Den Gottlosen bleibt deine Hilfe fern, denn sie kümmern sich nicht um deine Satzungen. Deine Barmherzigkeit ist groß, o Herr. Nach deinen Rechten belebe mich wieder. Dann Psalm, also 159 im gleichen Psalm. Sieh her, ich liebe deine Befehle. Herr, schenke mir neues Leben nach deiner Gnade. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. Und ewig gilt jede Verordnung deiner Gerechtigkeit. Von Vers 169. Lass mein lautes Flehen zu dir dringen, o Herr. Verleih mir Verständnis für dein Wort. Lass mein Beten vor dich kommen. Errette mich nach deiner Verheißung. Meine Lippen sollen Lobpreis sprudeln lassen, weil du mich deine Satzungen lehrest. Meine Zunge soll von deinem Worte singen, denn alle deine Gebote sind gerecht. Lass deine Hand bereit sein, mir zu helfen, denn deine Befehle hab ich erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, o Herr, und dein Gesetz ist meine Freude. Lass meine Seele leben, dass sie dich preise, und deine Rechte möge mir helfen. Geh ich irre wie ein verlorenes Schaf, so suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Besonders diese beiden Verse, die wir gelesen haben. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. Auf ewig gilt jede Verordnung deiner Gerechtigkeit. Sieh her, ich liebe deine Befehle. Herr, schenke mir neues Leben nach deiner Gnade. Das sind Gedanken, die Gott wohlgefallen, die nur in einem tiefen und innigen Gebet, das nicht aus dem Verstande, sondern aus dem Geiste Gottes gewirkt ist, zum Thron der Gnade emporsteigen. Heute soll dieses dein und mein Gebet sein. Heute will Gott dich und mich, Heute will Gott uns gemeinsam erhören. Wir werden gleich vor sein Angesicht treten. Führe meine Sache und erlöse mich. Schenke mir neues Leben nach deiner Verheißung. Herr, schenke mir neues Leben nach deiner Gnade. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit und ewig gilt jede Verheißung deiner Gerechtigkeit. Welch eine Zuversicht, welch ein Vertrauen spricht aus diesen Worten. Menschen, mit denen Gott geredet hat, haben ein Recht, wieder mit Gott zu reden. Um das zum Ausdruck zu bringen, was Gottes heiliges Reden in ihnen bewirkt hat. Wir sind nicht hier, um zu tun, wie die Heiden es tun, um viele Worte zu machen. Wir sind hier, um Gott zu begegnen und ihm mit wenigen Worten viel zu sagen. Denn auch er vermag, durch wenig Worte sehr viel zu sagen. Laut flehe ich zu dir. Lass mein Beten vor dich kommen. Errette mich nach deiner Verheißung. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, o Herr, und dein Gesetz ist meine Freude. Lass meine Seele leben, dass sie dich preise und deine Rechte möge mir helfen. Ihr Lieben, das ist Gottes Wort, das uns heute zu Anfang dieses Gottesdienstes zugerufen wird, dass in uns ein Vertrauen und ein Glaube geweckt wird. Wir kommen zu Gott nicht als Gäste und Fremdlinge, sondern als Bürger Gottes, als seine Hausgenossen, als Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters kommen wir zu ihm. Und der Herr sagte, wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermögt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes oder seinen Geist geben all denen, die ihn darum bitten. Und schon im Alten Testament ist der Ausdruck hervorgekommen, schenk uns oder schenk mir neues Leben nach deiner Gnade. Dieses neue göttliche Leben soll in uns hervorgebracht werden aus Gnaden. Möge Gott uns segnen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Herr, es ist uns keine Selbstverständlichkeit. Wir erkennen, dass es Gnade ist. Denn du hast mit uns geredet, hast dein Wort lebendig gemacht und die Gemeinschaft zu uns hergestellt und aufgerichtet. Wir danken dir für Golgatha. Wir danken dir für die Versöhnung und Vergebung, für dein teures und heiliges Blut, das du vergossen hast. Wir danken dir für dein heiliges Wort, das ewige Wahrheit bleibt und Eingang in unseren Herzen gefunden hat. Wir danken dir, dass du den Buchstaben zu einer lebendigen Offenbarung des Geistes in unseren Herzen gemacht hast. Geliebter Herr, sei du heute als das Haupt deiner Gemeinde unter deinen Gliedern. Belebe uns alle aufs Neue. Geliebter Heiland, wir stellen diese Versammlung unter die Deckung deines Blutes, du Lamm Gottes, und unter die Leitung deines Heiligen Geistes. Herr, zerstöre alle Werke Satans und richte und baue dein Werk unter deinem Volke auf. Herr, nimm alles Störende, lass alles verstummen und in uns schweigen, damit du zu uns reden kannst. Ach Herr, schenk uns innerliche Sammlung vor deinem Angesicht, dass wir nicht nur leiblich anwesend, sondern mit unserer Seele bei dir sind und deinem Worte, damit du zu uns reden kannst und uns neues Leben aus Gnaden schenken. Herr, du kennst mein Herz. Ich möchte mit denen vor dir bestehen an dem Tage, wenn du kommst. O Gott, schenke Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Lass es eine Versammlung mit dir sein, unserem Erlöser. Rede du selber zu uns durch dein Wort und durch deinen Geist. Ehre, Preis und Ruhm sei dir, dem allmächtigen Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich habe an dieses Wort in Lukas 1 gedacht und es auch kurz gelesen. Ich möchte jetzt darauf eingehen, und Gott möge uns dabei segnen. Lukas Kapitel 1 von Vers 8. Es begab sich einst, als er nach der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott zu verrichten hatte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Rauchopfer darzubringen, während die ganze Volksmenge draußen zur Stunde des Rauchopfers dem Gebet oblag. Ich möchte auf dieses Wort kurz eingehen. Es wurden im Alten Testament viele Opfer dargebracht. Sündopfer, Heilsopfer, Schlachtopfer, viele Opfer wurden dargebracht. Aber es gab nur ein Opfer, an dem die gesamte Volksgemeinde Israel während der ganzen Stunde der Darbringung des Opfers auf dem Angesicht im Gebet vor Gott versammelt war. Und das war eine solche Stunde, von der wir hier lesen. Während Zacharias seines Amtes waltete und das Opfer dem Gesetz entsprechend darbrachte, hat die gesamte Volksgemeinde Israel nicht diskutiert, nicht gesprochen, sondern sie lag im Gebet vor dem Angesicht Gottes. Und Gott antwortete, Gott erhörte, Gott segnete, Gott sprach, Gott sandte Gabriel und ließ dem Zacharias wissen, dass die Gebete erhört und dass sie einen Sohn haben werden, dem er dann den Namen Johannes geben soll. Ihr Lieben, das hat mich bewegt. Die Dinge im Hause Gottes müssen aufeinander abgestimmt sein. Sie müssen in der göttlichen Ordnung und der himmlischen Harmonie auf Erden ablaufen, wenn sie im Willen Gottes geschehen. Das ist damals so gewesen und das ist auch heute so. Wenn wir jetzt lesen, dass Zacharias durch das Los dazu bestimmt wurde. Ihr wisst ja, wenn ein Los geworfen wird, dann trifft es einen aus vielen. Und es war David, der schon im Alten Testament sagen konnte, mir ist das Los aufs Lieblichste gefallen, mir ist ein großes Erbteil zuteil geworden. Was war es? Die Männer Gottes erkannten, dass Gott mit ihnen etwas vorhat. Nach außen mag es so ausgesehen haben, als wüssten diese Männer, die das Los warfen, nicht, was sie wollten und welche Entscheidung sie treffen, wen sie bestimmen sollten. Aber Gott wusste es, und das genügt. Im Reiche Gottes ist es besser, eine große Anzahl zu haben, die nicht wissen, was und wer es tun soll, und es Gott zu überlassen, damit er es nach seinem Willen tun kann, als dass eine große Schar zusammenkommt und ein jeder weiß schon genau, was getan werden soll. Und am Schluss weiß jeder nur das, was er getan haben möchte und nicht das, was Gott gemäß seinem Worte zu der Zeit und Stunde tun möchte. Damals war der Tag gekommen, an dem Gott antworten wollte. Und wenn 100 Menschen dort versammelt gewesen wären, dann wäre das Los auf den Richtigen gefallen, unter 100, unter 1000, auch unter 1 Million. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Wir können uns auf Gott 100%ig verlassen. Und auch in deinem und in meinem Leben ist das Los Gottes gefallen. Und wir sind herausgerufen worden. Er ging in den Tempel. Das Opfer wurde dargebracht. Es war ein Rauchopfer. Und ich werde euch aus dem Alten Testament und aus der Offenbarung vorlesen, dass mit dem Rauchopfer der Rauch, der zu Gott emporstieg, sollte gleichzeitig versinnbildlichen, dass die Gebete der Heiligen genauso zu Gott emporsteigen, wie dieser Rauch jetzt zu Gott emporsteigt. Ihr wisst ja, dass Gott im Alten Testament alles durch Sinnbilder veranschaulicht hat, um dem Volke den tieferen und verborgenen Sinn, um die wahre Bedeutung zu veranschaulichen. Wir können das in 2. Mose 29 und 30 nachlesen. Es ist ein herrliches Wort, an dem wir nicht vorbeigehen können. 2. Mose 29 von Vers 43. Ich will dort nämlich mit den Israeliten in Gemeinschaft treten und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Ich will also das Offenbarungszelt und den Altar heiligen, auch Aaron und seine Söhne will ich heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will inmitten der Israeliten wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, dass ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich der Herr, ihr Gott. So dann sollst du einen Altar herstellen, um Räucherwerk auf ihm zu verbrennen. Dann von Vers 6. Du sollst den Altar dann vor dem Vorhang aufstellen, der sich vor der Gesetzeslade befindet, der Deckplatte gegenüber, die über dem Gesetz liegt, wo selbst ich mit dir in Gemeinschaft oder Verkehr treten werde. Aaron soll dann auf ihm wohlriechendes Räuchwerk verbrennen. An jedem Morgen, wenn er die Lampen zurechtmacht, soll er es verbrennen. Ebenso soll Aaron es verbrennen, wenn er gegen Abend die Lampen aufsetzt. Ein regelmäßiges Rauchopfer vor dem Herrn soll es für ewige Zeiten sein. Ihr Lieben, hier wird uns gesagt, dass es in Verbindung mit der Zubereitung des goldenen Leuchters, auf dem die sieben Lampen aufgesetzt und angezündet wurden, geschehen soll. Und wir haben darüber sehr viel gehört. Denn der goldene Leuchter aus dem Alten Testament hatte schon eine Bedeutung für das Neue Testament. Hier sollte der Altar vor dem Vorhang aufgestellt sein. Und die Gesetzeslade stand ihm gegenüber. In der Gesetzeslade war das Wort Gottes, die Bundesschließung Gottes mit Israel. Und das Volk Israel war ein Bundesvolk. Es hat ein Testament gegeben, eine Bundesschließung. Es war keine lose Herde, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes. Es sollte in dieser Verbindung Rauchopfer dargebracht werden, das als Räuchwerk dem Herrn dient. Lasst uns aus der Offenbarung eine Schriftstelle lesen. Aus Offenbarung Kapitel 10 dürfte es, vielleicht Kapitel 8, ich sehe es eben gerade, ja. Offenbarung Kapitel 8 von Vers 1. Als dann das Lamm das siebente Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel und trat mit einer goldenen Räucherschale in der Hand an den Altar heran. Und viel Räuchwerk wurde ihm gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar bringe, der vor dem Throne steht. Und der Rauch des Räuchwerks stieg für die Gebete der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Das ist ein Wort, das mit Öffnung des siebenten Siegels, also dass die Vollendung, den Abschluss der gesamten Heilsgeschichte bildet, gesagt und niedergeschrieben wurde. Zurückkommend auf Lukas 1, es war die Zeit des Rauchopfers und die gesamte Gemeinde war im Gebet. Und dann heißt es, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden. Und deine Frau Elisabeth wird dir Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Wenn man diesen Namen nachliest, es gibt die andere Form, die hebräische, die heißt Jehoshua. Und wenn man der Sache nachgeht, dann weiß man, was es bedeutet. Ihr könnt es, wenn ihr die Mengeübersetzung habt, unten als Fußnote lesen, dem Gott gnädig ist. Dem Gott gnädig ist. Wer war dieser Johannes? Er sollte die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament schlagen. Zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Verurteilung und Freisprechung. Und genau das ist geschehen, dem Gott gnädig ist. Schon zu Mose hat der Herr gesagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ihr Lieben, bei dem ersten Kommen Christi haben sich persönliche Weissagungen erfüllt. Nicht nur Weissagungen allgemeiner Art, sondern eine persönliche, auf den Vorläufer Christi bezogene Weissagung ging in Erfüllung. Das ganze Volk Israel sollte das Heil Gottes sehen. Aber damit das ganze Volk das Heil Gottes sehen konnte, sandte der Herr seinen Boten voraus. Einen Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann von Gott gesandt. Gott traf die Wahl. Das ganze Volk betete, die Stunde war gekommen. Gott sprach, du wirst einen Sohn haben, dem du den Namen Johannes geben sollst. Ihr wisst ja, dass hier eine Parallele ist. Es gibt noch ein Ehepaar in der Bibel, das hochbetagt war und kinderlos. Das war Abraham. Er ging hin als kinderloser Mann und hat dem Herrn gesagt, der Eliezer aus Damaskus, der Knecht wird alles erben, was ich besitze, denn du lässt mich kinderlos einhergehen. Dann kam die Stunde und der Tag, an dem Gott zu Abraham gesprochen hat. Und ihr wisst ja, was von ihm geschrieben steht. Er ist der Vater des Glaubens. Ein Mann, der da, wo nichts zu hoffen und nichts zu erwarten war, im Glauben festhielt, weil Gott ihm die Verheißung gegeben hatte. Ihr Lieben, Menschen zu denen Gott tatsächlich gesprochen hat, haben einen festen Anker in ihrer Seele, der bis hinter den Vorhang reißt, nämlich bis in das Allerheiligste, da wo die Bundeslade für das Bundesvolk Gottes steht und der Allmächtige wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Abraham ging einher. Gott sah ihn. Er ließ ihn lange, lange gehen. Und wir haben es oft betont, Gott hätte ja die Dinge anders machen können. Aber in seiner unergründlichen Weisheit macht er alle Dinge so, wie er sie machen möchte. Wenn Abraham einen Sohn mit Sarah gehabt hätte, als er jung war und sie auch, dann wäre es eine gewöhnliche Sache gewesen, wie sie tagtäglich tausende Male geschieht. Aber Gott, bei dem nichts unmöglich ist, lässt so viel Zeit vergehen, bis er das Unmögliche möglich macht, um seinem Namen Ehre zu geben. Da war ein Abraham, hier ein Zacharias. In beiden Fällen hatte Gott etwas Besonderes vor. Von Abraham lesen wir noch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, ein ganz herrliches Wort. Hier steht von Vers 17, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn opfern, obgleich er die Verheißung empfangen hatte und ihm zugesagt worden war, nach Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Er bedachte eben, dass Gott die Macht habe, aus den Toten zu erwecken. Daher hat er ihn auch als Gleichnis zurückbekommen. Durch Glauben segnete Isaak auch den Jakob und Esau im Hinblick auf zukünftige Geschicke. Durch Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der beiden Söhne Josefs und betete zu Gott, auf die Spitze seines Stabes gelehnt. Ihr Lieben, ihr könnt ja weiterlesen, wenn ihr möchtet. Jakob war ein alter Mann. Er war im Begriff zu sterben. Und er legte sich auf seinen Stab und hat, wie es einem alten Mann schon zustehen würde, seine Hände, seine Arme über Kreuz gelegt, auf den Stab geneigt und legte die rechte Hand dem Jüngeren und die linke dem Älteren auf. Und der Vater dieser beiden Söhne schaut zu, wird unwillig und sagt, mein Vater, so nicht, dieses ist der Ältere, lege ihm doch die rechte Hand auf. Und was war die Antwort? Jakob war ein Prophet Gottes. Er hatte nicht die Hände zusammengetan oder über Kreuz gelegt, weil er alt war, sondern weil er ein Prophet war und wusste, dass Gott mit dem Volke Israel und mit der Gemeinde etwas Besonderes vorhat. Ihr werdet es gleich noch sehen. Vielleicht sollte ich es euch hier aus 1. Mose 48 und 49 sind ja all die Segnungen. Lasst es mich euch lesen, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. 1. Mose 48 von Vers 9, letzter Teil. Da sagte er, bringe sie zu mir, damit ich sie segne. Israels Augen waren nämlich infolge des Alters schwach geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Als er sie nun dicht an ihn herangebracht hatte, küsste und umarmte er sie. Hierauf sagte Israel zu Josef, ich hatte nicht gehofft, dein Angesicht je wiederzusehen. Und nun hat Gott mich sogar Kinder von dir sehen lassen. Darauf zog Josef sie wieder von seinen Knien weg und verneigte sich vor ihm bis zur Erde. Da nahm Josef sie beide Ephraim mit seiner rechten Hand auf der linken Seite Israels und Manasse mit seiner linken Hand auf der rechten Seite Israels und ließ sie so an ihn herantreten. Da streckte Israel seine rechte Hand aus und legte sie auf das Haupt Ephraims, obgleich er der Jüngere war und seine linke Hand auf das Haupt Manasses, indem er seine Arme übers Kreuz legte. Denn Manasse war der Erstgeborene. Dann segnete er Josef mit den Worten, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, seitdem ich lebe, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich aus allem Unglück errettet hat. Er segne diese Knaben, dass durch sie mein Name und der Name meiner Väter Abraham und Isaak fortlebt und sie sich zu einer großen Menge auf Erden vermehren. Als nun Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand andauernd auf das Haupt Ephraims legte, missfiel ihm dies. Er fasste daher die Hand seines Vaters, um sie vom Haupt Ephraims auf das Haupt Manasses zu legen, indem er dabei zu seinem Vater sagte: Nicht so, lieber Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater wollte nicht und lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Vielleicht sollen wir hier stehen bleiben. Er wollte nicht. Er konnte nicht. Von Gott war es so gefügt. Und ich sage noch einmal, wer Gott verstehen will, der darf nicht an göttliche Dinge mit dem Verstande herangehen. Da, wo Gott zu wirken beginnt, steht unser Verstand still. Wir mögen sagen, so nicht. Und dennoch muss es so sein. Irdisch gesehen war Josef im Recht. Er wollte, dass der Erstgeborene gesegnet wird. Ihr könnt es nachlesen. Es steht ja gleich im 2. Mose, dass Gott gesagt hat, gehe und trete vor Pharao und sage ihm, so spricht der Herr, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen. Und wenn ihr dieses zum Propheten Hosea nehmt und dann ins Matthäus-Evangelium, dann steht geschrieben, ich habe meinen Sohn aus Ägypten geholt. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist ein prophetisches Wort, ein Offenbarungswort, in dem die mannigfaltige Weisheit Gottes mit seinem Volke hier auf Erden ausgedrückt wird. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist ein prophetisches Wort, ein Offenbarungswort, in dem die mannigfaltige Weisheit Gottes mit seinem Volke hier auf Erden ausgedrückt wird. Josef sagte, mein Vater, nicht so. Und Israel oder Jakob, wie immer man ihn bezeichnen will, er war ja beides. Einmal ein Überlister, ein Jakob und zum anderen ein Israel, ein Gottesstreiter. Und das zeigt uns allen unsere alte und irdische Natur als Überlister, als solche, die andere über die Ohren hauen und dann am Schluss übers Ohr gehauen werden und dennoch als solche, die mit Gott gerungen haben, bis sie zum Sieg hindurchgedrungen sind. Und wenn ihr die Geschichte bis ans Ende liest, dann kommt noch etwas ganz Wunderbares. Jakob bat den Josef und sagte, schwöre mir, dass du meinen Leib nicht in Ägypten zurücklassen wirst. Und wisst ihr, was geschah? Er hatte eine besondere Stelle, auf die Josef seine Hand legen sollte. Nämlich genau auf die Stelle, auf die der Herr den Jakob einen Schlag versetzt hatte, als er mit ihm gerungen hatte. Und er hielt seine Hüfte hin und sagte, schwöre mir, aber lege deine Hand hier auf meine Hüfte. Ihr Lieben, er wusste genau, was oder weshalb er das tat. Das war der Ort. Jakob war noch stark in sich selber. Er rang mit dem Herrn, mit dem Engel des Herrn. Und der Ringkampf ging ja bis zum Morgen, die ganze Nacht hindurch. Und es sah aus, als nehme er kein Ende. Und der Engel des Herrn hat dem Jakob einen Schlag auf die Hüfte gegeben. Und schon sank er zusammen. Ihr Lieben, wenn wir mit Gott ringen, dann müssen wir es uns gefallen lassen, dass er uns einen Schlag versetzt und dass wir nicht meinen, dass wir in eigener Kraft vor Gott bestehen können. Es gibt keinen Menschen, der vor ihm in eigener Kraft bestehen könnte. Es waren so viele Beispiele in der Heiligen Schrift. Josef wusste dem Irdischen nach, wie es sein sollte. Jakob als Prophet. Ich sage noch einmal, nicht als ein alter Mann. Er war alt, das stimmt. Sein Augenlicht hatte ihn verlassen, aber nicht die göttliche Offenbarung des Willens Gottes. Ihr Lieben, die Propheten konnten 103, 5, 700 Jahre alt werden. Und wenn ihr irdisches Licht ihnen ausging, dann hatten sie trotzdem himmlische und göttliche Erleuchtung in ihrem Herzen. Das ist eine wunderbare Sache. Josef sagte, mein Vater, so nicht. Ja, gerade so, wie wir es nicht wollen. Gerade so muss es sein. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Irdisch war das verständlich. Jakob, alter Mann, konnte nicht mehr sehen, legt seine Arme über Kreuz, legt sie auf den Stab, mit dem er gegangen ist. Es sah aus, als ruhe er sich aus. Ihr Lieben, die Propheten Gottes und die Männer Gottes standen unter der Inspiration des Heiligen Geistes bis zur letzten Stunde ihres Lebens. Sie waren heilige Männer, durch die Gott geredet und gewirkt hat. Ich muss an den Propheten Elisa denken. Ihr wisst ja, er wurde in ein Grab getan und nach einiger Zeit starb irgendjemand und er wurde dann in dasselbe Grab getan. Damals war es eine Gruft, die man nicht zuschaufelte, ein offenes Grab, eine Grabstätte. Und als man diesen Mann dort hineingetan oder gelegt hatte, kam er zum Leben wieder hervor. Was war es? Obwohl dieser Mann Gottes irdisch gesehen dem Leibe nach tot war, dennoch hat Gott sich als lebendig an seinem Grabe bezeugt und es klar durch das Beispiel gezeigt, dass er von den Toten wieder zu bringen vermag. Nichts ist unmöglich bei Gott. Ihr Lieben, wir dienen demselben Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, demselben Gott, der mit Zacharias sprach, der ihm den Engel Gabriel sandte, in der Stunde des Gebetes, der ihm die Verheißung gab, dass ein Sohn geboren würde, der dem Herrn vorausgehen sollte. Die alttestamentliche Prophetie war in greifbare Nähe gerückt. Sie begann sich zu erfüllen. Lasst uns hier in Lukas im ersten Kapitel noch ein wenig weiterlesen. Lukas Kapitel 1, vielleicht zweiter Teil vom 13. Vers. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden. Und deine Frau, Elisabeth, wird dir Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen. Und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn ihrem Gott zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Vielleicht soweit dieses teure Gotteswort. Die Zeit und Stunde war gekommen, in der biblische Prophetie auf dessen Erfüllung oder auf deren Erfüllung fast 4000 Jahre gewartet wurde. Und die Stunde war da. Gottes Wort begann sich zu erfüllen. Ich möchte heute in diesem Gottesdienst unterstreichen, dass das erste Kommen Christi mit dem ersten Boten, der seinem Kommen vorausgesandt wurde, parallel miteinander verlaufen ist. Derselbe Engel Gabriel, der angekündigt hatte, dass Christus geboren werden soll, gab die Ankündigung, dass Johannes geboren werden soll. Gott macht alle Dinge so, wie sie recht sind, und das geschieht zu seiner Zeit. Und mir kommt der Gedanke, ich kann mir nicht helfen. Aber wir leben ja jetzt vor dem zweiten Kommen des Herrn. Wieder eine Generation, in der zwei Dinge parallel miteinander verlaufen. Der Bote, den Gott gesandt hat, um die Herzen der Kinder Gottes aus der babylonischen Gefangenschaft und Verwirrung herauszuführen, um dem himmlischen Bräutigam eine Braut ohne Flecken und Runzel zuführen zu können. Die Sendung dieses Mannes verläuft parallel mit der Zubereitung der Kinder Gottes auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Wir mögen das manchmal nicht so ganz sehen. Und dennoch hat Gott sein Wort gegeben und erfüllt es vor unseren Augen. Aber nur, wem es durch den Geist wirklich geoffenbart wird, kann es sehen. Ihr wisst ja, wie schwierig es ist, den Menschen in dieser Zeit das zu sagen, was Gott getan hat. Und wenn ich jetzt hier eine Bemerkung mache, vom letzten Wochenende in London, dann gewiss nicht, um über jemanden zu urteilen. Aber ich sprach in einer apostolischen Pfingstgemeinde und nach der Predigt an dem Sonntagmorgen wurde das Abendmahl ausgeteilt. Und ihr Lieben, mein Herz war sehr bewegt. Ich stand noch auf der Plattform nach der Predigt und ich hätte mit vielem gerechnet. Aber das, was ich dort sah, damit hätte ich nicht gerechnet. Es wurde ein Abendmahl ausgeteilt, genauso wie in der römischen Kirche. Dieselbe, wie nennt ihr es, Oblate oder dieselbe, sag ich, kenne die englischen Worte besser als die deutschen, dieselbe runde Sache, die so groß ist wie ein Frankenstück, mit einem Kreuz mittendrin. Ich habe es nach Hause genommen, ihr könnt euch ja vorstellen, nach der Predigt wurde das Abendmahl ausgeteilt, ich stand auf der Plattform. Und jetzt, was tun? Ich mache sonst die Augen nicht auf. Aber dort habe ich ganz kurz geguckt, ob niemand guckt. Und habe dann die Sache in die Tasche gesteckt. Ich konnte nicht. Ich habe dort innerlich mit mir gerungen und mit Gott. Und ich muss an das Wort des Herrn denken. Und an Paulus. Der sagte, was ich vom Herrn empfangen habe, das habe ich euch überliefert. In der Nacht, in der der Herr verraten war, nahm er das Brot. Er nahm doch kein ein Frankenstück. Er nahm ein Brot. Er dankte. Er brach's und teilte aus. Und dann kamen die vielen Gläser, so groß wie ein Fingerhut, vielleicht wie zwei Fingerhüte. Ihr wisst, die Damen haben früher genäht und hatten ja einen Fingerhut. Jetzt habe ich das Ding in meiner rechten Hand gehalten. Eine peinliche Situation. Menschen, sie sagen, wir sind eine apostolische Pfingstgemeinde. Ihr Lieben, ich bin kein Richter. Gott vergebe mir und allen anderen. Aber das eine wird wahr sein am Tage des Herrn. Alle, die der Wahrheit des geoffenbarten Wortes in dieser Zeit keinen Glauben schenken, sie werden der Lüge glauben und Gott wird ihnen kräftige Irrtümer senden. Und es scheint kein Weg daraus zu sein. Die Leute heben dann ihre Hände, singen, jubeln und preisen Gott. Und der Herr spricht im Markus-Evangelium im 7. Kapitel, vergeblich beten sie mich an, weil sie Menschengebote als ihre Lehren verkünden. Und er sagt, das Wort Gottes habt ihr außer Acht gelassen, um eure Überlieferungen einzuführen. Liest mal in Markus 7. Was würde der Herr heute sagen? Genau dasselbe. Was würde Paulus heute sagen, der es vom Herrn empfangen hat? Ihr Lieben, wie wir es oft betont haben, auch wenn wir für eine gewisse Zeit verkannt und abgelehnt werden, wenn uns dieses oder jenes nachgesagt wird, wenn Verleumdungen schlimmster Art, wie sie unter Ungläubigen nicht denkbar sind, über uns hereinbrechen, dann dürfen wir uns freuen, weil sich unsere Erlösung naht, und dürfen unserem Gott danken, gewürdigt worden zu sein, Schmach auf uns zu nehmen, um des Wortes Gottes willen in dieser Zeit. Jeder, der dem Feind keine Gefahr bedeutet, den lässt er laufen. Aber da, wo Gott etwas vorhat, wird der Feind alle Hebel in Bewegung setzen, um das Werk Gottes unmöglich zu machen. Ihr Lieben, das wird dem Feinde nie und nimmer gelingen. Gott hat einen Weg mit seinem Volk und wir müssen in diesen Gleichschritt hineinkommen. Und wie damals bei Zacharias, die ganze Gemeinde lag im Gebet. Diskutieren können viele, aber wirklich beten, so beten, dass Gott erhören und dass er antworten kann. So können nur diejenigen beten, denen es Gott ins Herz hineinlegt. Gott hat schon geantwortet. Gott hat seinen Knecht und Propheten gesandt. Es fällt uns nicht immer leicht, den Leuten klarzumachen, warum wir Bruder Branham erwähnen. Aber könnt ihr euch das ganze Alte Testament vorstellen, ohne dass der Name eines Noah, eines Henoch, eines Mose, eines Abrahams, eines Elia, eines David, eines Jesaja erwähnt worden wäre? Da, wo Gott etwas tut, werden auch die erwähnt, durch die er etwas getan hat. Denn Gott gebraucht Menschen auf dieser Erde, um unter den Menschen zu wirken. Nun mögt ihr sagen, im Neuen Testament ist das aber ganz anders. Eben nicht, sondern genauso. Gott hat einen Petrus, einen Jakobus und einen Johannes. Gott hat einen Paulus und einen Silas. Einen Barnabas und einen Philippus und einen Agabus und wer sie alle waren. Und wir können uns keine Apostelgeschichte denken, ohne dass die Namen der Werkzeuge, die Gott gesalbt und gebraucht hat, Erwähnung finden. Und wir sind dankbar dafür, dass es so ist. Gott ist kein namenloser Gott und Gott hat keine namenlosen Knechte. Gott hat ein Volk auf Erden und er schämt sich seines Volkes nicht. Er sendet seine Knechte früh und spät, um zu reden und zu wirken. Ihr wisst ja, dass der Herr sich selber auch mit einem Namen geoffenbart hat. Im Alten Testament, als der Herr dem Mose erschien, sprach er, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Aber mit meinem Namen Yahshua oder nachher Yahweh Jehovah spielt alles gar keine Rolle. Man braucht nicht über Namen zu streiten. Man braucht nur die göttliche Bedeutung der Offenbarung des Herrn zu erfassen. Menschen, die noch Zeit zum Streit haben, die haben noch keine Zeit gehabt, um die göttliche Offenbarung zu empfangen. Das ist wahr. Wir müssen uns entscheiden, was wir eigentlich wollen. Und dann offenbarte sich Gott dem Mose mit dem Namen, der in Verbindung mit der Rettung des Volkes Israel stand. Und genauso gut offenbarte er sich im Neuen Testament mit dem Erlösungsnamen, mit dem Gott eine Beziehung zur Menschheit, die verloren war, hergestellt hat. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Oder von ihren Sünden erretten. Gott hat sich immer geoffenbart und er nahm, wen er wollte. Damals war es Johannes. Der Geist Gottes ruhte auf ihm und das Wort Gottes hat er verkündigt und dem Herrn den Weg bereitet. In der gleichen Weise hat Gott am Ende der Tage seinen Knecht und Propheten, Bruder Branham, gesandt. Und wir schämen uns deshalb nicht. Im Gegenteil, es ist uns ein großes Vorrecht zu wissen, was Gott getan hat und wen er als Werkzeug dazu gebrauchen konnte. Dann aber ehren wir nicht das Werkzeug, sondern geben alle Ehre dem lebendigen Gott, der Menschen auf Erden gefunden hat, die so in Verbindung mit ihm standen, dass er direkt durch sie reden und wirken konnte. Welch eine Gnade, dass auch wir an dem letzten Reden und Wirken Gottes Anteil haben dürfen. Welch eine Gnade, mit geöffneten Augen und Herzen unter dem Schall des Wortes Gottes zu sitzen, das aufzunehmen, was er uns in dieser Zeit zu sagen hat. Abraham, Zacharias, alle Männer Gottes vertrauten dem Herrn. Und ich sage euch heute, Gott hat mit den Männern, zu denen er sprach und in seinem Namen geredet haben, Heilsgeschichte gemacht und vorausgesagt. Heute ist es die Gemeinde des lebendigen Gottes, durch die diese Heilsgeschichte und das Reden Gottes Vollendung im Reiche Gottes findet. Aber wieder hat Gott einen Propheten gebrauchen müssen, gebrauchen dürfen, um die Verheißungen für diese Zeit auf den Leuchter zu stellen. Ich komme zum Schluss und sage nur Folgendes. Jedes Mal, wenn Bruder Branham irgendwo davon Zeugnis ablegt und sagt, dass der Engel des Herrn zu ihm kam im Mai 1946. Er beschreibt seine Größe, sein Aussehen und sein Gewicht. Jedes Mal, wenn er Zeugnis davon ablegt, dass der Engel des Herrn in sichtbarer Gestalt zu ihm kam und sprach, ich komme aus der Gegenwart Gottes und bin zu dir gesandt worden. Und ihr habt es ja in seinem Zeugnis gelesen. Ich glaube das von ganzem Herzen, genauso wie ich glaube, dass ein Engel zu Gabriel, dass er zu Zacharias und dass er zu den Männern Gottes kam, wann immer es Gott beliebte. So glaube ich, dass ein Engel des Herrn tatsächlich zu Bruder Branham kam. Und wenn ich das hier lese, er stand an der rechten Seite des Brandopferaltars. Zacharias wusste genau, wo er stand. Er wusste genau, was er gesagt hatte. Manchmal hört man Menschen sagen, der Herr hat zu mir geredet. Sie wissen gar nicht, wo sie waren, als er redete, noch woher die Stimme kam, noch was gesagt wurde. Wahre Männer Gottes wissen, wo sie waren, wo der Herr war, was er gesagt hat. Und das war bei Bruder Branham der Fall. Er war ein biblischer Prophet, ein Mann von Gott gesandt, mit der Botschaft, die Herzen der Kinder Gottes wieder zu Gott und seinen Worte zurückzuführen. Der Gedanke, den wir nicht ausgeführt haben, ist der, dass am Morgen und am Abend dieses Opfer dargebracht wurde in Verbindung mit den Lampen, die auf den goldenen Leuchter gestellt waren. Zweimal am Tage wurde dieser Altar benutzt, morgens und abends. Ihr Lieben, der Gnadentag hatte einen Anfang und der Gnadentag wird ein Ende haben. Am Anfang hat Gott das gegeben, was der neutestamentlichen Gemeinde zugedacht war. Und am Abend, am Ende des Gnadentages, hat er das alles, was am Anfang da war, zurückerstattet. Und der Altar Gottes ist wieder aufgebaut worden. Und das Volk Gottes versammelt sich zum Gebet, um die Antwort Gottes zu hören und im Gehorsam und Glauben aufzunehmen. Nicht viermal oder fünfmal am Tage, sondern nur zweimal, morgens und abends. Zur Abendzeit wird es Licht werden, damit wir unseren Weg bis in die Mitternachtsstunde erleuchtet haben und nicht in der Finsternis sein müssen, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir können all diese Dinge hier nicht darlegen. Sie sind ja in den Predigten und in den Broschüren enthalten. Alle, die bereit sind zu hören, was Gott geredet hat, die haben die beste Gelegenheit zu erfahren, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Möge der Herr uns segnen. Wir leben jetzt vor dem zweiten Kommen Christi. So wie sie damals 4000 Jahre warteten und plötzlich kam die Antwort, so hat die neutestamentliche Gemeinde schon fast 2000 Jahre gewartet. Jetzt leben wir in der Zeit der göttlichen Antwort. Es wird hinfort kein Verzug mehr sein, sondern in den Tagen, wo die Stimme des siebenten Engels erschallt, kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und ich hörte heute einen evangelischen Pfarrer im Radio sagen, das allgemeine Wort haben alle Christen, aber das spezielle Wort für die Gemeinde hat ein Prophet. Ich habe meine Tränen wischen müssen und sagte Amen. Und ich dachte bei mir selber, mein Herr und mein Gott, ich habe mir den Namen des Mannes aufgeschrieben und dachte, womöglich müsste man ihm sagen, das, was er gepredigt hat, hat Gott schon vor unseren Augen erfüllt. Das allgemeine prophetische Wort, das hat die gesamte Christenheit. Aber das Wort der Verheißung für die Gemeinde in dieser Zeit, der sagte wörtlich, das hat nur ein Prophet. Ich sagte Amen. Ich habe mich ausgeweint. Ich habe geweint wie ein Kind. Ich dachte, Herr, da ist ein Mann, der nicht weiß, was wir wissen, der nicht gehört hat, was wir gehört haben. Und dort spricht er es aus. Und wir schämen uns manchmal auszusprechen, was reine Wahrheit vor Gott ist. Und ich war beschämt und habe Gott gleichzeitig gedankt. Und er hat das tatsächlich zwei- oder dreimal betont. Manche mögen es ja von euch gehört haben. Ihr Lieben, wir kommen damit zum Abschluss. Der Herr hat sein Volk in Gnaden angesehen. Er hat Menschen, die auf ihn hören und die das aufnehmen, was er gesagt hat. Und dazu dürfen wir aus Gnaden gehören im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.